gemeinsamen Forschungsstation in der Antarktis sendet der Steam Party Folge 208. Mit dabei die Frau mit dem Flammenwerfer, Claudia Perner.
Hi.
Und der Mann, der keine Zahnfüllungen mehr hat, Stefan Gieswert.
Hallo. Und mir gegenüber das Ding, Martin Narajek.
The Thing, worum ging's? Claudia.
The Thing spricht nicht, ich mach nur so. Also, wir befinden uns im Jahr 1982.
Da war ich 5.
Ich war da 1.
Schön.
Und damals konnte ich auch noch kein Norwegisch. Norwegisch können hat nämlich bei diesem Film deutlich weitergeholfen. Ja, also wir befinden uns im Jahr 1982 in der Antarktis. Eine Forschungsstation von norwegischen Forschern findet ein eigenartiges Ding im Eis eingeschmolzen und gefroren. Und sie schneiden das quasi raus und gleichzeitig holen sie sich aber Verstärkung von Forschern, die sich mit sowas noch besser auskennen. Und da kommt einerseits der Däne, gespielt von Ulrich Thomsen, und eine junge Paläontologin oder was ist die, gespielt von der Dame, die in Scott Pilgrim Ramona Flowers spielt.
Sag, wie es ist, die dir Scott Pilgrim verleidet hat,
genau, die ich da nicht mochte. Und die kommen eben dazu und nach relativ kurzer Zeit stellt sich raus, erstens ist das Ding nicht tot und zweitens stellen wir eben fest, dass dieses Ding sich quasi mehr oder weniger in andere Personen, anwesende Personen, die bei denen die Kontrolle übernehmen kann und sich in sie verwandeln kann. Und dann wird es natürlich gefährlich. Und die Geschichte kommt uns bekannt vor, weil
wir natürlich alle wissen, dass es schon mal einen gleichen Film vor einigen Jahren gab.
Von Carpenter.
Genau, und zwar von 82.
Gleicher. Habe ich dir gut zugehört vorhin,
ja, bei der Vorbesprechung?
Na?
Also, gleicher Film ist nicht ganz richtig. Tatsächlich ist das hier jetzt die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zu diesem Film von 82 von Carpenter. Und es ist tatsächlich auch so, dass dieser Film jetzt genau dort endet mit der gleichen Szene, mit der The Thing von 82 anfängt.
Aber mit den Charakteren von heute, die haben nicht die alte Szene reinkopiert.
Die Szene ist nachgestellt. Sie sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus.
Okay.
Sind allerdings die Figuren, die in diesem Moment noch leben, sind keine so tragenden Figuren, dass wir jetzt uns da viel Gedanken drüber machen müssten, wie die jetzt aussehen und so weiter. Außerdem sind sie gut es ist ja kalt dort, deswegen die sind so eingepackt, dass
ach so,
man. Ja, also so gesehen ist das natürlich.
Also es ist ein Prequel, Rebirth, wie auch immer.
Es ist ein Prequel. So gesehen ist das vielleicht eine lang erwartete Geschichte, weil sie eben eine Frage beantwortet, die sich bei dem Alten immer gestellt hat.
Wo kommt es her, das Ding?
Genau, wo kommt das Ding her? Weil beim Alten ist es so, dass am Anfang des Filmes eine amerikanische Forschungsstation, da läuft ein Hund zu dieser Station und dem Hund folgen zwei Männer im Helikopter, die versuchen ihn zu erschießen. Der Hund läuft also zu dieser Forschungsstation und die Herren, die ihm folgen, ballern wild um sich und werden dann von den Amerikanern eben erschossen, weil die natürlich das erstmal als Gefahr wahrnehmen. Und deswegen gibt es natürlich dann erstmal keine Erklärung, außerdem sprechen die Herren im Helikopter Norwegisch.
Das ist natürlich dann schwierig.
Also die Verständigung ist da nicht so gut. Und deswegen ist eben bei dem alten Carpenter-Thing eben immer unklar, wo kommt das eigentlich her? Und das kriegen wir jetzt erklärt.
Okay. Wobei es echt schwierig ist für den Nicht-Norweger zu unterscheiden, wer jetzt Dänisch und wer Norwegisch spricht. Also das hört sich irgendwie gleich an für mich.
Also ich erkenne das auch nur im Alkohollevel. Wenn der Christoph betrunken ist, redet er Norwegisch und wenn er komplett dicht ist, redet er Dänisch.
Also es war natürlich für mich ganz lustig, weil ich beides verstehe und eben häufig die Spannung jetzt in diesem Film auch darauf basiert, dass wir eben einerseits eine Gruppe von norwegischen Forschern haben, die untereinander viel Norwegisch reden auch, und dann aber dazu eben ein paar weniger Amerikaner kommen, also zum Beispiel eben die junge Scott Pilgrim Darstellerin, Und die versteht eben nicht, was die reden. Und ich verstehe die. Das war ganz lustig.
Und der Martin, hast du das verstanden?
Es gibt Untertitel.
Es gibt Untertitel.
Aber es ist lustiger, wenn man versteht, weil natürlich die Untertitel nur ein Teil
des... Wie das ist bei Untertiteln, musst du halt immer mitlesen und kannst eigentlich dich nicht wirklich auf die Szene konzentrieren. Also es... Ja. Norwegisch und Dänisch Kenntnisse helfen doch deutlich weiter bei dem Film.
Was echt ungewöhnlich ist, es gibt nicht so viele Filme, wo es hilfreich ist, Norwegisch. Davon habe ich mich ein bisschen gefreut.
Also du würdest jetzt nicht empfehlen, dass man generell Norwegisch und Dänisch irgendwie noch lernt?
Als Cineast muss man das können, nein.
Ist jetzt zum ersten Mal, dass es dir so gegangen ist, dass es wirklich sinnvoll war, dass du die Sprache gelernt hast?
Nee, das stimmt natürlich nicht.
10 Jahre lang fragt man sich, wofür lerne ich das?
Als Cineastin war es einmal schon mal so, dass ich mir gedacht habe, ha, ich verstehe das. Und zwar war das bei, Minority Report. Ja. Da sprechen auch so ein paar Schwedisch mal und das habe ich auch verstanden. Und bei Into the Wild gibt's auch eine Szene, wo die verrückten Dänen oder sowas. Manchmal, aber das ist halt so, in Hollywood-Filmen treten doch Skandinavier immer als so eigenartige Exoten auf.
Okay, na gut.
Ja, der Film insgesamt, finde ich, ist so vom Handwerklichen oder so vom Niveau des Horrorgenres schon mehr auf dem Niveau der 70er, 80er Jahre stehen geblieben, oder? Also ich bin ja ein großer Horrorfilmschisser und aber das meiste war mehr eklig, aber nicht gruselig.
Okay, also ich würde es überhaupt nicht unterstreichen. Ich würde sagen, dieser Film wäre gerne auf dem Niveau der 80er stehen geblieben, weil der Original Carpenter Thing ist so spannend und so gut und handwerklich so gut. So gut wäre der hier.
Ja gut, sagen wir mal B-Movie-Niveau.
Also ich fand ihn eben auch, er ist ganz deutlich schon, versuchen sie ihn nach dem Original zu stylen. Und zwar im Original gibt's ja eine Szene, wo die dann die Amerikaner quasi die inzwischen verlassene und ausgebrannte norwegische Station besuchen, um rauszufinden, was da passiert ist und so. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt in diesem Film sie eben vom Set-Design her versucht haben, genau das so, die Räume so nachzubilden. Und es gibt sogar ein paar Szenen, wo eben, also es ist deutlich eine Hommage auch. Sie versuchen auch den Anschluss da eben immer genau hinzukriegen. Es gibt zum Beispiel eine Szene jetzt in diesem Film, wo er mit der Axt in die Wand schlägt. Um natürlich The Thing irgendwie zu bekämpfen. Und genau diese Axt hat man genau in dieser Wand. Also so sieht es aus im Original auch. Also es ist wirklich so, es gibt viele ganz direkte Zitate.
Sehr schön.
Das befriedigt natürlich irgendwie den Fan, aber ich finde jetzt schon, das Neue ist ein schwacher Film. Also es ist eine starke Geschichte mit einem starken, auch diese Isolation funktioniert und so, aber es ist kein guter
Film. Ich finde, das funktioniert gerade nicht. Ja. Also was man ja versucht, ist irgendwie auch so diese Paranoia zu erzeugen, weil dieses Ding kann ja sich in Gestalt von Menschen präsentieren. Das heißt, da stehen sie alle in einem Raum und stellen fest, nicht alle sind Menschen, die in diesem Raum sind. Und wissen erstmal nicht, also wie sie das...
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, sehr wahrscheinlich. Und dann geht's halt los. Wer ist jetzt das Ding und wer ist ein Mensch? Und das, finde ich, hätte man wirklich wesentlich besser rausarbeiten können, vielleicht auch spannender machen können. Und das wird zu schnell irgendwie auch aufgelöst oder zu schnell finden sie irgendwelche Lösungsmöglichkeiten, wie man das feststellen kann. Und da hätte ich mir Szenen gewünscht, wo sie wirklich Angst haben voreinander oder wirklich denken so, ach, der könnte jetzt wirklich das Ding sein oder nicht. Und
also im Originalfilm ist es ja so, dass Kurt Russell, der da die Hauptrolle spielt, auch sich an einer Stelle einen wirklich etwas absurden Test einfallen lässt, wie man das rausfinden kann. der sehr lustig ist, aber ganz schön blödsinnig. Und das ist jetzt ja hier auch so, dass sie quasi so einen einfachen Test finden. Und den Test finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach hier bei ihnen. Also was der alte Film eben auch ganz anders macht, der alte Film arbeitet sehr viel mit sehr ruhigen Einstellungen, die so dieses Klaustrophobische eben dieser Station wiedergeben. Mhm. Einerseits die Weite natürlich, Schnee und Alaska und so, und dann aber in den Räumen hast du häufig solche Einstellungen, wo eben so der leere Gang herunter gefilmt wird, in so einer stillen Einstellung, und ist da einfach unheimlich effektiv darin, Spannung zu erzeugen, auch wenn gar nicht so viel passiert. Mhm. Und dann häufig gibt's auch solche Einstellungen, die so im Stalker-Mode quasi, so von hinten auf den gebeugten Rücken einer Person oder sowas. Ja. Und das ist in dem Alten schon echt gut gemacht, und das fällt hier weg eigentlich. Mhm. Also wirklich handwerklich gute filmische Mittel, um Spannung zu erzeugen, hat er nicht.
Wenn ich jetzt den neuen Film, den mir demnächst im Kino angucken möchte, Soll ich mir dann den alten vorher auf DVD angucken oder danach?
Also ich ehrlich gesagt würde den neuen gar nicht im Kino anschauen, sondern würde, wenn, auf DVD warten und würde mir aber auf jeden Fall den alten davor anschauen.
Den alten zuerst? Ja. Auch wenn die Story dann irgendwie...
Ja, ich meine, der alte ist ja natürlich einfach so gemacht, dass er funktioniert, ohne dass man die Vorgeschichte kennt, auch wenn man sich vielleicht immer fragt und so. Und dann merkt man natürlich aber auch, wenn man dann jetzt den neuen hinterher schaut, wie stark der abfällt. Und dann erfreut man sich so ein bisschen an, das ist so quasi die Restfreude, erfreut sich daran, so die Zitate wieder aufzusammeln. Aber andersrum zu schauen, nur weil es chronologisch so sein müsste, ergibt für mich eigentlich keinen richtigen Sinn. Ich glaube, auch wenn man nur den ersten anschaut, hat, wie viel Lust hat man dann noch jetzt den zweiten oder den ursprünglich hinterher zu schauen?
Ja. So wie du das sagst,
dass sage, der,
dass
toll,
der das Original oder der zweite so viel besser ist, dann
ja, also
denkt ich, man schon drüber nach, also ob man dann den Original nicht nachholt. Ja.
Also was beim Original natürlich auch toll ist, es wird auch ein paar Mal hier zitiert, aber der Original hat ja einen Soundtrack von Ennio Morricone und der hat diesen und da gibt's diesen ganz charakteristischen so eine Art elektrischer Puls. Den hört man hier im Film auch ein paar Mal. Also wirklich so, du hast Stille und dann kommt nur so ein Düdüm, Düdüm. Und das ist eben, das ist unheimlich gut eingesetzt im Original. Also da gibt es Szenen, die sind so beklemmend, eben weil du nur diesen Puls hörst, der treibt dich wirklich in den Wahnsinn. Und das merkt man jetzt hier im Film. Ein paar Mal haben sie gedacht so, ach ja, da gibt's ja den Ennio Morricone, dieses Thema. Und naja, da wird's halt ein bisschen aufgegriffen.
Aber gut ist nicht.
Also ich finde es nicht sehr gut.
Also was mich gestört hat, war diesmal im Gegensatz zu sonst die Lautstärke im Kino, gerade wenn dieses Ding anfängt zu schreien und diese, egal in welcher Form es ja aufgetaucht ist, hat es immer irgendwie so ganz grell geschrien, dass es einem fast in den Ohren wehgetan hat.
Ja.
Also es war schon unangenehm.
In
und ich finde der Sound, also diese Sounds oder Schreie, die dieses Ding von sich gegeben haben, überhaupt nicht gepasst. Also das fand ich sehr unpass, weil da waren ja so kleine Schleimwürmer teilweise dabei und die haben riesige Schreie von sich gegeben, wie ganz merkwürdig.
Also das Ding sieht auch im Original, also es sieht schon ähnlich aus und so, nur jetzt haben sie ja noch irgendwie stärker dieses Element, dass quasi, wenn es sich in der Person einverleibt hat, dass dann der Kopf quasi so dranhängen bleibt oder sowas. Und das finde ich schon ganz schön albern jetzt, wie dann irgendwie dieses Monster mit diversen Köpfen irgendwie baumelnd an sich durch die Gegend marschiert. Es sieht schon ganz schön trashig aus, finde ich.
Ist das dann Computer oder?
Ja.
Ja, es sieht sehr nach Computer aus. Okay. Ist es im Original, ist Puppe, ne? Oder?
Ja. Also im Original ist es noch viel stärker, so dieses Insektenartige eigentlich. Ich meine, das Ding sieht auch im Original albern aus, aber da finde ich es, finde ich es nicht so blöd wie jetzt hier. Wobei, was im Original echt albern ist, es gibt im Original solche 70er, 80er Jahre Soundeffekte, wenn was erschreckend ist, aber hast du manchmal so bling, total albern Soundeffekt, wo du denkst, okay, ist halt ein bisschen...
Ja, damals war das wahnsinnig gruselig. Also,
und jetzt denkst du so, okay.
Aber es lohnt sich trotzdem wieder noch anzugucken, ja?
Ja, also ich find den wirklich toll.
Was mich so ein bisschen gestört hat, ist halt, dass man Außerirdische immer als Insekten darstellt. Ich meine, ich fände es cool, wenn sie das diesmal jetzt The Thing irgendwie so darstellen wie Paul oder so, weißt du, so mit Shorts und.
Ja, gut, aber das war ja super, da hinten so ein
Trash-Horror. Ja, auch ganz locker.
Also, es muss ja dasselbe Thing sein, insofern konnten sie das nicht ändern. Was auch totaler Pannen kommt, ist im Original, finde ich, schwingt eben. Einerseits doch auch so eine kalte Kriegsparanoia mit. Und es ist so, dass im Original diese Typen auf der Station eben schon einige Monate isoliert sind und so. Und du merkst eben, und es sind auch nur Männer, und du merkst eben so ein bisschen, gibt's so eine Spannung sowieso bei denen. Und ich finde, das ist jetzt bei dem Film ein bisschen zu einfach, dass am Anfang dann finden sie es, da fliegen sie sofort ein paar Leute noch ein, es sind noch zwei Frauen an Bord, und irgendwie ist dann dadurch diese ganze aufgeladene Stimmung, die es im Original so schon gibt, die ist hier, fällt weg eigentlich.
Weißt du mal, was mit Scott Pilgrim mit der Frau passiert?
Wie?
Wird das im Original klar?
Nee. Also im Original ist es so, dass eben die beiden im Helikopter in Erscheinung treten. Also Lars, der nur Norwegisch spricht, und der andere. Die gehen dann zu der Forschungsstation, und da sehen sie eben nur noch verkohlte Häuserreste und im Schnee erfrorene
Nee, das hört ja, damit hört ja das
genau. Genau. Und also ja. Da werden keine Einzelpersonen mehr irgendwie. Ja. Ja. Allerdings, das hat ein bisschen Tradition, dass die Hauptfigur eben das nicht so aufgelöst wird, was mit der passiert, das ist im Original genauso. Mhm. Also auch im Original erfahren wir nicht alles, was wir vielleicht gerne wissen wollen.
Dann gibt es vielleicht dann doch nochmal wieder einen dritten Teil.
Wer weiß.
Ein Sequel.
Ja, also, ja. Ich gebe eine 1000%ige Empfehlung für das Original.
Okay, auch wenn er an manchen Stellen vielleicht etwas schlecht gealtert ist.
Bling! Ja, das schon, aber ansonsten eigentlich nicht, finde ich. Ansonsten finde ich, ist er ziemlich gut gealtert und ist eigentlich der einzige Film, in dem ich Kurt Russell cool finde, weil ich finde, Kurt Russell ist für mich schon so 80er Jahre und muss ich jetzt nicht haben, aber da finde ich ihn schon echt gut, echt charismatisch. Ja, und ich finde jetzt, dieser Film ist halt für Fans, ist es so ganz nett, aber also ein richtig guter Film ist nicht. Mhm. Nee. Ja.
Punkte?
Punkte?
5. Das Original?
Ja. 9,5.
Wow! Martin? Also da muss man sich ja das Original angucken.
Also ich habe schon mal bei Amazon geguckt. Es gibt sogar als Blu-ray.
Ist cool. Ja, aber das Original ist natürlich für Genre-Liebhaber. Ja? Also es ist kein 9,5-Film für jeden, aber für jemanden, der eben sowas... Und ich bin ja überhaupt kein Genre-Liebhaber. Ich bin nicht trotzdem toll. Naja. Ja.
Ja, ich gebe 4 Punkte.
4 Punkte.
Okay.
Besser als vieles, was wir in letzter Zeit gesehen haben, trotz allem.
Letzter Zeit gesehen, du hast das Original von Straw Dogs geguckt.
Genau. Ja, also ich möchte hier, ich weiß nicht, vielleicht
ist Martin ja auch noch. Ihr seid ja letzte Woche kurz rausgeschnitten. Ja.
Genau, wir dürfen da nichts sagen. Ja. Also ich möchte als Fußnote zur Besprechung von letzter Woche erstmal sagen, also ich fand diesen neuen Straw Dogs Film auch nicht gut und fand auch als holzschnittartig billig gemacht und hat mich auch nicht überzeugt und so. Aber diese grundsätzliche Diskussion, die letztes Mal so mitschwang, von wegen, erstens, müssen denn Filme wirklich immer unterhaltsam im positiven Sinne sein? Dürfen sie nicht auch einfach eine Form von Beunruhigung erzeugen, was dieser Film meiner Meinung nach soll? Ob er es effektiv tut oder nicht, ist eine andere Frage. Und eben auch dieses, können wir Leuten verbieten, sowas anzuschauen? Dürfen 18-Jährige nicht vielleicht selbst entscheiden? Also, nee, sorry, das wollte ich jetzt sagen. Und ich persönlich finde eben den Ansatz, sowas darf man, so einem Film darf man nichts abgewinnen, den finde ich falsch. Also da stimme ich nicht zu. Gut.
Was hast du ihm denn abgewonnen?
Also ich fand auch bei dem Film, obwohl ich eben auch fand, dass es, wie gesagt, holzschnittartig und etwas primitiv voranging und nicht handwerklich nicht gut gemacht war, fand ich schon, dass die Grundkonstellation eben mit diesen Herren in dem Dorf, die eben ja in gewisser Weise so ein Relikt sind, eben so eine archaische Männlichkeitsform und sowas. Diese Spannung fand ich nicht uninteressant. Auch gerade, dass natürlich die Frau da durchaus ambivalent ist, eben, dass sie zwar jetzt den Intellektuellen gewählt hat, aber man ja schon merkt, dass sie sich da auch gar nicht immer so sicher ist, was sie jetzt eben anspricht. Das hat mich interessiert und deswegen hat mich jetzt auch das Original interessiert. Ist ja ein Remake eines Sam Peckinpah Films, ich glaube von 71 oder so, mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Und der Film war auch damals...
Als der
Intellektuelle Autor. Oder als der...
Als der Intellektuelle, ja.
Ja, das war die gleich vorne.
Ja, genau.
Fragst du doch einfach nochmal.
Der ist ja übrigens nicht, der ist dort Mathematiker im Original.
Oh Gott, das ist ja noch nerdiger.
Ja, und es spielt in England ja das Original, was dem Film nutzt, meiner Meinung nach. Also hier in die USA zu transferieren und dann eben so eine simple, intellektuelle, in diesem Fall ja, ich glaube, intellektuelle Westküste versus mittlerer Westen und Hinterwäldler und so, das nutzt dem alles nicht. Also ich finde, im Original ist eben ist das viel subtiler gemacht. Es ist auch so, dass in dem Moment, wo das Pärchen im Dorf ankommt, erstmal vieles so scherzhaft ist und eigentlich nicht sofort diese jungen Herren im Dorf so als böse, grobe, tumpe Typen da inszeniert werden, sondern erstmal ist noch nicht so ganz klar, das Eis ist auch so zum Teil ein bisschen spielerisch und dann entsteht aber eben so eine Beklommenheit und man merkt so, okay, einiges ist hier nicht richtig, wobei ein Teil davon sind natürlich solche sozialen Gegensätze, auch durchaus Klassengegensätze, aber das Spiel spielt natürlich auch die persönliche Verstrickung, jetzt gerade der Frau spielt eine Rolle und das ist alles deutlich geschickter auskalibriert, wie die Personen eben miteinander funktionieren. Und außerdem ist der Film handwerklich fantastisch gemacht. Also also einfach filmisch unheimlich gut und spannend umgesetzt. Und Dustin Hoffman ist einfach der so viel bessere Schauspieler als James Marsden. Also
kann man den auf DVD einfach kaufen?
Ich habe ihn auf DVD, ja.
Echt?
Mhm. Ja.
Okay. Und also hast du ihn deswegen gekauft?
Ja, oder es war jetzt tatsächlich so, es hat mich jetzt interessiert, wusste eben, dass es damals, dass auch der Peckinpah eben ein umstrittener Film war durchaus, war ja auch eine Zeit lang indiziert und gut, also diese Diskussion gab es damals auch schon.
Oder? Also es ist ähnlich brutal inszeniert auch.
Ja, also er ist ähnlich brutal, wobei vielleicht nicht ganz so, und da muss man halt sagen, haben sich unsere Sehgewohnheiten schon ein bisschen geändert. Also was eben 71 als schockierend grafisch galt, ist es heute eben vielleicht nicht mehr im selben Maße. Aber schon
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also jetzt dieses Remake, das geht schon an die Grenze.
Ja, ja, na klar.
Das ist schon echt grenzwertig, was da gezeigt
wird. Keine Frage.
Ja, also sowohl was diese Vergewaltigungsszene angeht, als auch das, was dann gegen Ende des Films losgelassen wird, ist schon
ich fand
übermäßig brutal.
Die Szene, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, mit der Luftpistole, das fand ich super.
Ja. Der Nagel.
Mit der Nagelpistole. Wohin da? Die gibt's im Original nicht.
Das war ja schon fast komisch.
Ja, das war.
Wo die durchs Fenster greift und ihn einfach.
Ja, das ist so, das driftet so diesen, das ist so aberwitzige
Ablitz. Ja, schon fast, fast wie Kevin allein zu Hause.
Ja. Das stimmt, es gibt so ein, aber ein bisschen so ein Effekt gibt's auch im Original. Also, aber ich finde eben auch ein großes Problem, jetzt bei diesem Remake ist, dass es so glatt ist, und diese Spannungen eigentlich nicht erzählt werden. Und dass dann am Schluss
man eben hat vorher keine Harmonie, was du jetzt sagst. Wenn es erstmal ist so, sie kommen ins Dorf und es ist erstmal nicht so
Nee, also schlimm. Also Harmonie ist auch beim Original ist falsch. Also ich finde übrigens auch, dass beim Original besser gezeigt wird, welche Spannung das Pärchen auch miteinander hat. Also das wird ja hier im Remake durchaus auch versucht, aber im Original merkst du, dass bei denen es eben auch einiges an schwierigen Themen gibt, die nicht so richtig auf den Tisch kommen. Und ja, also was erstmal so ein bisschen ambivalent durchaus ist, ist eben, wie so diese jungen Herren da im Dorf eben trinken und ihren Spaß haben und so weiter. Das wird da nicht sofort so eingeführt, als seien es eben so bedrohliche.
Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber in dem Film hat mir auch ein bisschen gefehlt, warum es zu diesem Gewaltausbruch kommt. Ja, also es wird viel zu schlecht begründet, ja. Genau. Also es wird einfach unterstellt, dass Leute, die im Mittleren Westen leben, per se absolut gewalttätig sind und super schnell andere Leute töten wollen. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu einfach ist.
Also genau das wird im Original deutlich besser erklärt. Und es ist auch tatsächlich so, dass die ultimative Eskalation im Original eigentlich dann im letzten Moment auch in gewisser Weise durch einen Unfall mit eingeleitet wird. Mhm. Also die totale Enthemmung findet eigentlich erst statt, nachdem mehr oder weniger ein Unfall passiert ist. Und das ist einfach als psychologisch viel überzeugender als als jetzt das Remake. Und ich meine, das Remake ist halt so, hat so eine billige Slasher-Optik mit billigen Darstellern und ja, das ist einfach, ist nix. Aber ich finde den Originalfilm sehr gut, aber es ist ein sehr unangenehmer Film, also keine Frage. Auch das ist kein Sehvergnügen im Sinne von im Sinne von, ich habe dann jetzt hat er es ihm gegeben, sondern das ist ein sehr unangenehmer Film. Und wenn man sagt, ich möchte nicht beunruhigt werden von einem Film, dann darf man nicht anschauen.
Okay. Was für viele Good Movies haben wir denn noch gesehen?
Oh shit, ich habe noch einen Film, der total deprimiert
wird. Claudia, hast du denn noch einen gut gelaunten Film?
Nein.
Okay, dann hören wir jetzt auf und sprechen.
Habt ihr noch was? Habt ihr irgendeinen Feel Good Film gesehen?
Nein.
Oder sonstige Feel Good Empfehlungen?
Ich habe
außer Alkohol trinken.
Das kann ich dir nicht erzählen. du bringst mich total das Konzept. Ich habe nochmal den alten Sherlock Holmes angefangen zu schauen, möchte darüber nicht reden, aber wir haben neulich in der allwöchentlichen Teambesprechung, die wir bei uns in der Firma machen. Da schauen wir zum Anfang jeder Teambesprechung, also wir sind irgendwie 4 Leute, die sich da treffen, alle 2 Wochen. Da schauen wir immer einen Trailer zum Anfang.
Weil das ja zum Thema passt bei euch.
Ja, genau. Irgendjemand muss dann immer einen Trailer raussuchen.
Also immer Kinotrailer, aktuelle?
Ja, aktuelle Kinotrailer. Und beim letzten Mal haben wir den Trailer für den neuen Sherlock Holmes geschaut.
Den haben wir auch jetzt gesehen im Kino.
Da gibt es mehrere. Ja. Und, ja. Also wir haben einen gesehen, den ich jetzt noch nicht kannte. Mhm. Und der sieht so gut aus.
Ja, ich
der sieht nach
schon.
Einem großen Spaß aus. Nicht so ganz ernst und ganz schön viel Computer. Aber schön.
Sieht das war aus. Im ersten aber auch schon so. Aber im ersten waren die Computereffekte ja ganz geschickt eingeflochten.
Ja.
Also ich find, aber das, hört euch dazu die entsprechende Folge im Sneak
an. Ich finde, der Trailer sieht jetzt vergleichbar klamaukig und vergleichbar lustige Action geladen.
Lustig, ja. Action geladen, aber...
Und dazwischen coole Sprüche.
Genau. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Mann, das sind coole Sprüche, die wir halt haben.
Nee, da freue ich mich auch drauf.
Ja.
Jo.
Du möchtest auch noch einen Film unbedingt sehen? Weil du den Trailer jetzt des Öfteren geschaut hast?
Oh ja. Ich habe vorhin gesagt, dass ich feststelle,
dass... Oder wolltest du das gar nicht erzählen?
Ja, kann ich erzählen. Dass Gehirnwäsche wirklich funktioniert, weil ich in der Montagssneak seit vielen Monaten den neuen Mission Impossible Trailer anschaue.
Und mittlerweile kannst du es gar nicht mehr erwarten, bis der kommt?
Und tatsächlich, am Anfang, also die ersten paar Monate, habe ich gedacht, was für ein Müll. Und dann auch immer so, oh Gott, was ist los mit Jeremy Renner? Der ist doch so gut im Geschäft. Warum spielt der hier denn den? Und der nimmt einfach alles. Moment. Aber inzwischen muss ich sagen, will ich ihn sehen. Ich habe ihn jetzt so oft gesehen, den Trailer, jetzt will ich ihn sehen.
Das ist krank. Also es geht mir ganz anders. Ich habe jetzt am Mittwoch habe ich den Trailer gesehen und da ist mir aufgefallen, so, das ist genau das, was wir im dritten Teil schon gesehen haben. Irgendwelche Hochhäuser werden bestiegen und ja, irgendwelche Autos fliegen auf Brücken durch die Gegend. Das kam mir so bekannt vor. Und
aber nicht mit Jeremy Renner.
Aber mit Tom Cruise.
Wieder das mal. Stimmt, das ist ein Problem. Ja. Den werden wir auch nicht los.
Das könnte ein verdammt guter Film werden, wenn man Tom Cruise einfach irgendwie mal austauscht.
Vielleicht stirbt er ja am Anfang.
Bestimmt.
Das wäre super.
Er stirbt am Anfang und dann übernimmt Daniel Craig seine Rolle. Hm, wo sind wir dann? Ratespiel. Liebe Hörer.
Schreibt es in den Chat.
Jetzt. Genau. Ja, ich darf ja leider über... Nee, aber eigentlich ist gut. Wir wollen ja nur noch über erfreuliche Filme reden, nicht wahr? Ja. Deswegen darf ich über The Help und London Boulevard, die ich auch noch gesehen habe, noch nicht reden. Weil die erst später anlaufen.
Weil wir sie ja noch sneaken könnten.
Richtig.
Ich freue mich so auf The Help.
Ja.
Endlich mal wieder ein Film, wo ich rausgehen kann.
Super. Echt toll. Um meinen persönlichen Frieden mit Emma Stone, der Hauptdarstellerin, wieder zu schließen, habe ich mir diese Woche nochmal Easy A angeschaut. Und fand ihn wieder super. Ah, davor habe ich ja vor vielen Folgen schon mal Jubel-Arien.
Gejubel-Arien.
Gejubel-Ariet. Oh Gott.
Ja, neue Wortschöpfung für 200.
Kuss. Ich sag nur Kuss, bitte.
Kuss. Mehr Kuss im Film.
Deutlich mehr Kuss im Film. Wann habt ihr denn letztes Mal eine Kuss im Film
gesehen? Bei diesem Film, wo die auf dem Land waren und dieses Schriftstellerdorf hatten.
Tamara.
Alles, was wir geben mussten. Nee.
Nein.
Irgendwas mit Tamara.
Und da waren auch Kühe.
Immer Ärger mit Tamara.
Ja, genau.
Genau, ja. Oh, der war nicht so wirklich gut, ne?
Da kommt noch
da gab's auch Kuhs auf der
Mann. Die Kuhs und rennen den Menschen um, oder?
Stimmt, da gab's ja. Kuhs. Ja, ich würde gerne noch kurz über einen außerordentlich deprimierenden Film reden, weil wir es ja nicht gerne so...
Willkommen zum Grammatik-Podcast.
Wir wollen am Schluss noch so richtig Downer, bitte. Und zwar über den Film Blue Valentine von letztem Jahr, 2010, in den Hauptrollen Michelle Williams und Ryan Gosling. Michelle Williams war
Gosling
dafür
auch... Gosling macht er nicht rum?
Ja, aber nur bei Mutter.
Ah, oh, okay.
Ja.
Okay, Michelle Williams war dafür auch Oscar nominiert und insgesamt muss man sagen, das ist so ein klassischer Darstellerfilm und zwar eben der wirklich ganz nah bei seinen zwei Protagonisten bleibt und darum geht's eigentlich. Es ist kein Film, der irgendwie aufwendig ansonsten mit Szenerie arbeitet oder so, sondern es geht um deren Beziehung. Also wir haben... ich glaube, Moment, habe ich mir aufgeschrieben. Dean und Cindy heißen die. Die sind seit einigen Jahren zusammen, so seit sechs Jahren oder so, ursprünglich.
Ja.
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Und die haben ein Kind, eine Tochter. Und ihre Beziehung ist sehr schwierig, also sie streiten sehr viel und es sind da so diverse Themen. Einerseits ist es so, dass sie offensichtlich frustriert ist, so das Gefühl hat, sie hat weder aus ihrem eigenen Möglichkeiten sowas gemacht und er hängt eigentlich nur rum, arbeitet als Maler, aber hat keinerlei Ambitionen in seinem Leben und sie ist eben frustriert mit der Situation und es herrscht so eine aggressive Grundstimmung zwischen ihnen und sie verbringen dann eine Nacht zu zweit, also ihr Kind ist beim Opa und verbringen eine Nacht zu zweit in einem Motel. Schrecklicherweise gab es irgendwie auch nur noch sehr begrenzte Anzahl von Räumen und sie haben dann ein Zimmer, das heißt der Future Room und das ist wirklich so so auf Science Fiction gestylt. Oh. Was gerade in dieser Situation, das akzentuiert eben noch die Schwierigkeiten, die sie emotional miteinander haben, dass sie eben dann in so einer Raumschiff-Atmosphäre da eingesperrt sind zusammen. Und im Film geht es eigentlich darum, abzudichten, wie deren Beziehung in dem Moment aussieht und dann natürlich auch in Rückblenden zu zeigen, wie das war mit denen, wie das angefangen hat, wie die Beziehung überhaupt entstanden ist und was eben ihre Gemeinsamkeiten am Anfang waren und was sie zueinander hingezogen hat. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll dargestellt und die Schauspieler sind da wirklich gut, aber es ist unendlich deprimierend. Also es ist wirklich so, wer lieber also nichts sie, darüber sehen.
Sie erkennen quasi in der Nacht, warum nicht mehr.
Ja, also das ist nicht so ein plötzliche Erkenntnis. Es läuft einfach sehr schlecht in ihrer Beziehung. Aber in dieser Nacht wird dann halt so, treten Dinge deutlich zutage, die schon länger eigentlich ein Problem sind. Und das Gute an diesem Film ist, dass es nicht so ist, dass er jetzt quasi sagt, eine der Person hat irgendwie alles falsch gemacht oder so, sondern man sieht eben eher, also deswegen ist er glaube ich auch so deprimierend, in gewisser Weise ist dieser Verfall was halt in so einer unbewussten Wechselwirkung entstanden ist und ein bisschen scheint der Film schon auch zu implizieren, irgendwie ist das auch normal, wobei es schon ein bisschen ein Extremfall bei ihnen ist, aber
es ist, ja, normale Leben wollen wir nicht gucken.
Aber es ist unendlich deprimierend. Also es ist wirklich so, sich anzuschauen, wie die sich quasi aneinander schlagen. Also eben man merkt, dass sie beide in ihrem Leben doch dann so gescheitert sind in diesem Moment. Das ist echt schrecklich. Also und deswegen, wer sagt, das trägt für mich so einen Film nicht, dass es hervorragende Darstellerleistungen sind und es wirklich sehr überzeugend ist, der sollte sich den nicht anschauen. Aber es ist ein wirklich guter Film. Aber es ist schwer, also ich würde mich schwer tun zu sagen, ich mag diesen Film. Vielleicht auch für jeden, der es vorzieht, in einer längeren Beziehung zu leben, im Gegensatz alle 3 Monate jemanden neuen haben oder so, ist es ein deprimierender Film.
Okay.
Ja. Schwieriger Film.
Eben. Also kein Pärchenfilm fürs erste Date?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Wir müssen ja unseren Hörern und Hörerinnen da durchaus auch mal sagen, hier, wenn ihr irgendwie...
Ich würde vorschlagen, kein Pärchenfilm in irgendeinem Stadium der Beziehung. Lieber nicht mit dem Partner anschauen.
Dann lieber in The Thing.
Ja, dann deutlich lieber in The Thing. Ja, schwierig. Also ich gebe dem Film 8 Punkte. Ich finde ihn wirklich gut, aber ich mag ihn eigentlich nicht. Also deswegen sind es schwierige 8 Punkte.
Okay.
Ja.
Ja.
Aber er hat was mit dir gemacht.
Traurig. Sind wir deprimiert, traurig,
super,
verängstigt?
Also, bevor der Martin jetzt mit der Abmoderation weitermacht, machen wir noch kurz Werbung fürs Konzert.
Nein, machen wir nicht mehr.
Wieso?
Es darf keiner mehr rein.
Was?
Es darf keiner mehr rein.
Sind voll.
Wir haben schon zu viele.
Echt?
Ja.
Tja, liebe Hörer.
Tja, ist zu spät.
Ticketschalter ist zu.
Ja, ist zu. Das war's.
Einen Platz, können wir noch einen Platz verlosen?
Nein.
Ein.
Wir haben eigentlich schon 5 zu viel.
Echt?
Mhm.
Ein.
Also aus, als wenn jetzt noch ganz viele krank.
Es gibt nur noch Plätze auf der Straße.
Okay, aber wir können uns unseren Hörern noch einen Platz verloren. Ich finde das schon. Das sollten wir machen.
Na gut, wenn einer einen wirklich guten Grund nennt.
Oh ja, einen guten Grund, warum ihr, ausgerechnet ihr.
Nein, du.
Du.
Du. Du.
Ja, und lass deine Freundin zu Hause und lass deinen Freund bitte auch zu Hause.
Freundin, Freund wollen wir nicht.
Genau,
wir wollen nur dich. No. Vielleicht, wenn du uns überzeugen kannst. Das ist jetzt schon eine ganz schön hohe Hürde,
ja,
oder?
Tja. Also wir haben es jetzt 4 Wochen angekündigt.
Ja, ehrlich gesagt, es ist schon...
Ben Schade und Pille Kaster. Ja. Das ist wirklich ein Bresch.
Also schon,
es ist so lustig. Mein Bruder nach dem letzten Konzert, einen Tag nach dem letzten Konzert, hat er mal, hat er dem Christoph eine Nachricht geschrieben, wann das nächste Konzert ist, er wird schon mal ein Ticket vorbestellen.
Ah. Ja, so war das. Ja. Ja, ich glaube auch, die, die waren die ersten, die zugesagt haben, als ich die geschickt habe. Tja, also.
Das ist sehr begehrt.
Ja. Ja. Ich habe aber schon letzte Woche, als ihr im Podcast gesagt habt, wir machen nochmal Werbung, habe ich mir gedacht, nein, eigentlich nicht mehr. Und da war es eigentlich schon zu spät.
Aber das Datum können wir nochmal sagen.
Ja.
21. November in Frankfurt. Sucht einen guten Grund, warum ihr kommen müsst.
Ja.
Und schreibt an info@sneakpod.de.
Genau. Ansonsten habt ihr es wieder verpasst.
Ja.
Leider. Ja, das... War's für diese Woche, oder?
Genau. Oder sind wir doch noch einigermaßen versöhnlich wieder rausgekommen?
Ja. Stimmt, Gott sei Dank.
Ja.
Gott sei Dank.
Steigen wir in unseren Hubschrauber und werden den Hund jagen.
Ja, also als ich aus dem Kino nach Hause kam, habe ich tatsächlich auch gedacht, Kater, du kommst mir verdächtig. Ich glaube, ich hole mal den Flammenwerfer.
Ja, was meinst du, wie es mir ging? Ich habe eine junge Katze und die kam erstmal auf mich zugaloppiert. So, warte mal.
Bleib mal weg. Hast einen Hund gerufen und der...
Ich habe Hund und Katze angeguckt, einer von euch ist kein Tier.
Wer weiß, vielleicht ist ja einer von uns oder mehr von uns sind schon...
The Thing.
Ja.
Achso, nee, das war was ganz anderes.
Martin will uns mit der Lampe erschlagen. Ich glaube nicht, dass es ausreicht.
Nee.
Na gut.
Gut.
Okay.
So, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Scheiße. Ja. Was ist denn da los?
Aber wir haben noch genug Quatsch.
Aber lustige Trailer.
Ich fand sie so neutral, ehrlich gesagt. Okay, nicht besonders charakteristisch. Aber in Scott Pilgrim hängt sie ja immer so blasiert eingebildet in der Gegend rum. Und es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum er so heiß auf sie ist. Weil sie einfach eine blöde, eingebildete Kuh ist. Manche stehen ja auf sowas.
Auf blöde, eingebildete Kuh?
Ja.
Kuhn.
Kühen.
Kuhn.
Kuhn. Kuhs. Heißt das?
Kuss.
Jeder Plural wird mit Anhängen von S gebildet.